Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier bei uns in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Ich grüße euch alle hier im Saal und ich grüße auch alle, die uns über den Stream jetzt oder auch zeitversetzt zuschauen. Herzlich willkommen. Begrüßen möchte ich auch Sven Dreger. Er wird uns heute die Predigt halten. Jetzt fragt ihr, wer ist Sven Dreger? Er wird sich gleich vorstellen und uns sagen, wer er ist. Und ganz herzlich willkommen auch die Kinder vom Kindergottesdienst, die jetzt zu Beginn des Gottesdienstes auch erst dabei sind. Später geht ihr dann in den Kindergottesdienst. Herzlich willkommen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte uns zu Beginn die Losung und den Lehrtext für den heutigen Sonntag lesen. Die Losung steht in Sprüche 10, der Vers 12. Hass erregt Hader, aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Ein sehr schöner Lehrtext dazu im 1. Johannes 4, die Verse 10 bis 11. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so wollen wir uns auch untereinander lieben. Ich möchte gerne mit unserem Herrn reden, beten und bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr, und ich möchte danken. Danken für den Tag. Du hast ihn neu geschaffen. Wir wollen ihn dankbar aus deiner Hand nehmen. Herr, ich möchte dir danken. Danken, dass du nur mitten unter uns bist. Danken, dass wir hier in Frieden Gottesdienst feiern dürfen. Herr, wir wissen, das ist nicht selbstverständlich. Möchte ich bitten für die Menschen in Not, in Krieg, in Verfolgung. Sei ihnen nahe. Herr, hilf. Danke, dass du uns diesen Gottesdienst segnest. Amen. Und nun singen wir gemeinsam das erste Lied, und zwar So viel Gutes.
War ja am letzten Mal nicht so viele da, wir können es ruhig einfach nochmal wiederholen, das Lied zur Jahreslosung.
Entdecken. In allen Dingen kann es sich verstecken. Lasst uns doch das Gute dankbar sehen und behalten. Gottes guter Segen wird sich mehr und mehr entfalten. Alles prüfen, Gutes finden, Böses meiden, überwinden, fröhlich bleiben, dankbar leben und an allen Tagen unserem Gott die Ehre geben. Es gibt so viel Gutes, lasst es uns entdecken, in allen Dingen kann es sich verstecken. Lasst uns doch das Gute dankbar sehen und behalten. Gottes guter Segen wird sich mehr und mehr entfalten. Alle Menschen gleich beachten, Frieden halten und den Hass entmachten, Nachsicht üben und nicht hetzen und durch unser Zukunft wagen. Es gibt so viel Gutes, lasst es es uns entdecken. In allen Dingen kann es sich verstecken. Lasst uns doch das Gute dankbar sehen und behalten. Gottes guter Segen wird sich mehr und mehr entfalten. Es gibt so viel Gutes, lasst es uns entdecken. In allen Dingen kann es sich verstecken.
Ich möchte herzlich einladen zum Seniorenkreis am Donnerstag um 15 Uhr. Und das Thema ist Beten mit den Füßen. Ein Bericht über eine Wanderung mit Wolfgang Scholl. Also herzliche Einladung nochmal Donnerstag um 15 Uhr. Weitere Termine, Veranstaltungen aus unserem Gemeindeleben könnt ihr den Mittwochsnachrichten entnehmen. Wer die Mittwochsnachricht noch nicht bezieht, das ist ein Newsletter, den man im Gemeindebüro abonnieren kann. Einfach mal im Gemeindebüro E-Mail-Adresse hinterlegen und dann bekommt man jeden Mittwoch die aktuellen Infos per Mail zugeschickt. Und nun werden wir noch einige Infos für das nächste Kleingruppensemester hören.
Genau, ich wollte nur einmal darauf aufmerksam machen, dass ihr euch noch bis Donnerstag anmelden könnt als Kleingruppenleiter oder Leiterin. Also wenn ihr eine Gruppe leiten wollt, eine neue oder eine schon bestehende Gruppe, dann füllt gerne die Anmeldezettel aus, die liegen vorne am Infopoint und dann könnt ihr die bei Monika im Büro abgeben, digital oder auch persönlich. Genau, also bis Donnerstag könnt ihr euch noch alle anmelden. Genau.
Ja, vielen Dank. Und nun möchte ich die Greta und Daniela einmal nach vorne bitten.
Wir verabschieden heute Daniela, die hier mit mir auf der Bühne steht, von der Ein-Licht-Sein-Initiative. Das war eine Initiative, die es auf dem Herzen hatte, Menschen mit einem diakonischen Herz und in einer diakonischen Berufung hineinzuführen. Es gab da einzelne Veranstaltungen, wie zum Beispiel auch das Ukraine-Café, was ja auch gestern gelaufen ist wieder. Daniela, wie kommt es, dass du mit dieser Arbeit aufhörst?
Ja, das ist richtig. Also schweren Herzens lege ich tatsächlich die Arbeit mit Ein-Licht-Sein nieder. Und das hat zwei Gründe, die auch ein bisschen zusammenhängen. Zum einen habe ich eine ehrenamtliche Tätigkeit gefunden, der ich seit November nachgehe. Und zwar bin ich beim Deutschen Roten Kreuz in der Rettungshundestaffel und werde mit meiner Hündin ausgebildet zur Flächensuche und kann dann zukünftig die Polizei und die Feuerwehr dabei unterstützen, vermisste Personen zu finden. Und das ist sehr zeitintensiv mit 12 Stunden in der Woche an Training. Und der andere Grund ist tatsächlich der, dass ich eine Pause hatte mit einem Lichtsein, nachdem das Ukraine-Café ja so gut auch angenommen worden ist. Und in dieser Pause habe ich tatsächlich nicht einmal eine Nachfrage bekommen, wie es weitergeht und was dann vielleicht noch kommt. Also das Interesse war scheinbar nicht da an ein Lichtsein. Und der Turf Day, der ja auch so etwas wie eine diakonische Arbeit der Gemeinde werden sollte, am Ende eines Semesters ist ja auch niedergelegt worden und somit habe ich für mich einfach dann auch entschlossen, dass mein Ort der diakonischen Arbeit eben außerhalb der Gemeinde ist.
Ja, das ist vielleicht etwas, was wir als Gemeinde hören müssen, womit wir uns beschäftigen müssen, wo auch eigentlich ja unser Auftrag besteht. Bist du denn jetzt vollkommen raus oder wenn noch jemand eine Idee hat oder Hilfe braucht, darf man dich dann noch ansprechen?
Also tatsächlich bin ich aus zeitlichen Gründen komplett raus. Ich würde mich aber auch, wenn es aktuell anders aussieht, würde ich mich sehr freuen, wenn irgendwann vielleicht später jemand diese Arbeit nochmal auf dem Herzen hat und sowas in der Art wie ein Lichtsein in der Gemeinde voranbringen möchte, wäre ich natürlich bereit, damit zu unterstützen auch. Würde mich sogar sehr freuen, wenn jemand zukünftig da sagt, na, das fehlt doch und das ist vielleicht meine Berufung, diese Arbeit fortzusetzen, ja.
Danke dir. Ja, ich würde noch gerne für Daniela beten, für das, was sie jetzt mit ihrem Hund auch vorhat und für alles, wo sie für sie sich eingesetzt hat, danken. Ja, Herr, du siehst, welchen Auftrag Daniela auf dem Herz hat und wie sie das jetzt in Zukunft ausleben wird. Ich danke dir für alles, was sie hier in der Gemeinde angeregt hat, mit Teams, mit anderen Leuten in die Wege geleitet hat, wie zum Beispiel das Ukraine-Café, aber auch ganz andere Ideen hatte und immer wieder sich eingebracht hat. Ich danke dir auch, dass du ihr einen neuen Weg aufgezeigt hast, mit ihrem Hund da Rettungsdienste zu unterstützen, was auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist. Ich bitte dich, dass du sie dabei segnest. Und Daniela, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dein Angesicht leuchten über dir und wende sich dir freundlich zu. Der Herr begleite dich und gebe seinen Frieden bei allem, was auf dich zukommt. Amen.
So, und nun möchte ich den Sven Dreger nach vorne bitten. Er wird jetzt sich vorstellen und was von seiner Arbeit berichten.
Ja. Ich danke dir, lieber Kai, für die herzliche Begrüßung. Und da mich wahrscheinlich die meisten noch nicht gesehen haben oder nicht kennen, ist es gut, ein paar Worte zu mir persönlich zu sagen. Und bevor wir gleich die Folien zu meiner Arbeit näher betrachten, hoffe ich, dass es nicht schlimm ist, dass ich aus Leverkusen komme. Ja, das ging mir natürlich durch den Sinn. Nicht nur heute Morgen bei der Fahrt hierher, sondern auch am Freitagabend habe ich da mitgefiebert, wie es wohl ausgehen würde. Und das ist ja immer wieder aufs Neue spannend, wenn zwei so gleich gute Teams immer wieder sich miteinander rangeln. Ja, ich lebe mittlerweile seit 1998 schon in Leverkusen, bin aber eigentlich ein Kind des Ruhrgebiets. Ich bin vom vierten Lebensjahr an in Essen größtenteils aufgewachsen und habe dann später auch mal in Wattenscheid gewohnt und habe meine erste Pastorenstelle Anfang der 90er Jahre in Oberhausen und Duisburg gehabt. Bin also in der wesentlichen Welt, dem Ruhrgebiet, ganz gut rumgekommen und bin über 20 Jahre lang Gemeindepastor in verschiedenen freien evangelischen Gemeinden gewesen. Ich bin immer noch Pastor im Bund freier evangelischer Gemeinden, allerdings meines Wissens der einzige freiberufliche Pastor. Das heißt, ohne jeden Stellenanteil und ganz und gar 100% selbstständig tätig. Das ist etwas, was ich so gar nicht geplant habe. Das hat sich im Laufe der Jahre irgendwie aufgedrängt, dass ich dann 2013 tatsächlich in die Freiberuflichkeit gewechselt bin. Das hing damit zusammen, dass ich parallel zum Gemeindedienst oder schon seit dem Studium diverse Weiterbildungen gemacht habe in Seelsorge, Beratung, Supervision. Und so ist es gekommen, dass ich in dem Bereich immer mehr gemacht habe und sich irgendwann die Frage stellte, ob ich das nicht hauptsächlich machen sollte, weil das auf die Dauer mit Gemeindedienst auch noch schwer kompatibel war. Und so bin ich seit 2012 zusammen mit einer Kollegin unterwegs, die auch hier auf dem Bild ist, Anne-Dore Medfessel, eine westfälische Pfarrerin, mit der ich das Ausbildungszentrum, Pastoralpsychologisches Zentrum Rhein-Ruhr in Hattingen gegründet habe. Eine gemeinnützige GmbH und wir machen dort viele Seelsorgeausbildungskurse, aber auch Trauerbegleitungskurse, Supervisionsweiterbildung im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie und ganz unterschiedliche Kurse für verschiedenste Menschen. Und das mache ich auch innerhalb unseres Bundes, habe ich auch den Auftrag, klinische Seelsorgeausbildung durchzuführen, regelmäßig mit einem Kurs im Jahr und bin an der Hochschule in Ebersbach und mache da auch Einführung in die Seelsorgeausbildung und in die Supervision seit etlichen Jahren. Und wenn wir eine Folie weiter gucken, da gibt es also verschiedene, kann man sich auf der Internetseite angucken, verschiedene Kurse für unterschiedliche mit etwas unterschiedlichen Schwerpunkten. Und wer sich dafür näher interessiert, kann mich auch gerne nachher nochmal daraufhin ansprechen oder sich auf der Internetseite informieren oder auch Flyer von mir bekommen. Ein anderer Teil meiner Tätigkeit ist Beratung und Supervision. auch seit 2012 bin ich verbandelt mit dem Verein, dem Beratungsnetzwerk Leben helfen. Auch dazu gibt es hier eine abfotografierte Internetseite und noch ein, zwei weitere Folien gleich dazu. Der Verein Leben helfen geht zurück auf die Initiative von Christinnen und Christen in Ostfriesland aus unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden. Die haben nämlich die Erfahrung gemacht, Anfang der Nullerjahre, dass es viel zu wenig Beratungsstellen gibt und Menschen oft ein Dreivierteljahr warten müssen, bis sie irgendwo einen Termin bekommen. Und aus dieser Erfahrung heraus haben sie sich zusammengetan und den Verein gegründet, um weitere Beratungsangebote zu machen. Und aus kleinsten Anfängen ist in den vergangenen 15 Jahren ein Netzwerk entstanden, was schon seit Jahren nicht mehr nur regional Ostfriesland betrifft, sondern mittlerweile deutschlandweit aktiv ist. Und ich bin da als Koordinator damit beschäftigt, Kontakte zu knüpfen, die Arbeit in Gemeinden vorzustellen oder auch woanders und Beraterinnen und Berater zu gewinnen und Ratsuchende auch dorthin weiter zu vermitteln, wo sie Unterstützung finden. Es gibt da eine ganze Reihe von verschiedenen Angeboten, die auch auf der Internetseite zu finden sind oder auch im Flyer, den ihr gerne von mir haben könnt. Und es gibt eine Besonderheit bei diesem Verein, dass nämlich wirtschaftlich bedürftige Ratsuchende auch finanziell unterstützt werden können. Wer Lebensberatung im weitesten Sinne in Anspruch nehmen möchte, muss in der Regel, wenn er nicht gerade zu den kostenlosen Beratungsstellen gehen kann und dort einen Termin bekommt oder eine Psychotherapie verschrieben bekommt, muss in der Regel Honorare bezahlen. Und daran scheitern oft auch Beratungen und deshalb hat sich der Verein zum Ziel gesetzt, Menschen da auch finanziell zu unterstützen. Das kann er tun, weil es viele Einzelne und auch Gemeinden gibt, die die Arbeit finanziell mittragen. Durch Spenden, durch Mitgliedsbeiträge, durch Kollekten. Und es gibt auch einige größere Spender, die hier sich immer wieder einmal engagieren. Wer an dieser Arbeit Interesse hat, sei es Beraterin ist oder Berater und sich gerne engagieren möchte oder vernetzen möchte mit anderen oder wer für sich oder für andere nach Unterstützung sucht, auch der kann mich gerne ansprechen. Ich bin nachher auf jeden Fall noch eine Weile da. Soweit erstmal zu meiner Arbeit. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank, Sven, und wir dürfen gespannt sein auf die Predigt. Ich darf schon mal sagen, die Predigt ist überschrieben, der Traum weiser Menschen. Dürfen wir ganz gespannt drauf sein. Wir wollen jetzt die Kollekte einsammeln. Die Kollekte ist bestimmt für die Arbeit unserer Gemeinde. Da wird ja wieder eingeblendet, was man wieder alles brauchen. Spülmittel, feste Hausmeister, Musik, Bund FEG, Patenschaften, Gemeindebüro, Gruppen. Also es ist ja wirklich sehr vielseitig. Deswegen sage ich die Kollekte anbefohlen. Und dann singen wir nochmal gemeinsam ein Lied. Lobe den Herrn.
Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Meine geliebte Seele, das ist mein Begehren. Komme zu Gesang.
führt, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses Verspür?
Lobe den Herrn, der kunstvoll und fein dich bereite, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleite. In wie viel Raum hat nicht der Gnädige Gott über dir Flügel
Nee, die Welt wird immer verrückter. Immer verrückter. Ja, glaubt es mir. Hier, ich stehe den ganzen Tag mit meinem Marktstand dort und habe zu tun. Aber mein Nachbar, dieser Kaspar, ja, der heißt Kaspar und ist auch einer. Der erzählt mir, er hätte geträumt. Gott hätte ihm was erzählt im Traum und er hat einen Stern gesehen. Ein Traum, Gott im Traum. Ich glaube an Gott, selbstverständlich, aber doch nicht in meinem Traum. Träume sind Schäume. Ja, ist doch bekannt. Bei mir auf dem Marktstand, ja, da träume ich manchmal auch nachts, dass ich schlechte Ware verkauft habe. Ja, aber Gott erscheint einem im Traum. Sie hätten einen Stern gesehen. Der hat ja diese Typen, mit denen er da immer zusammen ist. Diesen, wie heißt der eine? Ich glaube, Balthasar und Melchior. Jetzt hätten sie einen Stern gesehen und sie... Der Heiland der Welt wäre geboren, sie müssten dem Stern hinterher. Also Leute, nee, wisst ihr was? Also ich bin kaputt von meinem Arbeitsalltag. Ich lege mich erstmal hin. Also, gute Nacht. Och, guten Morgen. Also irgendwie, weiß nicht, ob ich eines Besseren belehrt werden soll, aber Gott ist mir auch im Traum erschienen. Er hat mir gesagt, dass die auf den rechten Weg wandeln und sich vor Herodes in Acht nehmen sollen. Also, ich weiß auch nicht mehr, die Welt ist verrückt geworden.
So ein orientalischer Markt. Da kann man schon.
weiß ich schon, was ich mit meiner Hand machen, mit meinen Händen machen kann während der Predigt. Dann kann ich das hier mal beiseite räumen, dass es nicht im Blick ist. Und ist ja sonst immer ein Problem, was man mit seinen Händen machen soll, aber da kann ich mich wenigstens dran festhalten. Ja, so ein orientalischer Markt ist schon was Spannendes. Da kann man interessante Leute treffen und die auch noch schauspielerisch sehr begabt sind. Heute ist ja der erste Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias, das Fest der Erscheinung Gottes. Und zu diesem Fest passt ein besonderer Bibeltext aus dem Matthäusevangelium. Ich lese uns aus Matthäus 2 ab Vers 1. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Dann will auch ich kommen und es anbeten. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Liebe Gemeinde, hier haben wir es mit weisen Menschen zu tun, in ganz vertrauten Szenen. Ich bin ziemlich sicher, dass die meisten von Ihnen ganz verschiedene Bilder jetzt im Kopf haben. Und wir sehen gleich noch nicht, aber gleich auch noch ein anderes Bild aus dieser Geschichte. Wo Luther mit Weise übersetzt, steht eigentlich Magier, Magoi. Das waren vielleicht Sterndeuter aus Babylon. Das war damals das Zentrum astrologisch-astronomischen Denkens. Ein kulturelles Zentrum, ein Hotspot. Da war Wissenschaft angesagt. Frühe christliche Kunst zeigt diese Leute auch als Priester, als persische Priester, die unterwegs sind auf der Suche nach Wahrheit. Der Evangelist Matthäus betont hier etwas anderes. Er zeigt einen Kontrast auf. Da sind Leute, die sind anders als die jüdischen Schriftgelehrten. Die jüdischen Schriftgelehrten, die kennen genau die biblischen Verheißungen, erkennen aber nicht die Realität. Sie sind blind für die Realität. Und Matthäus sagt jetzt, hier sind Leute, die haben diese ganzen Verheißungen gar nicht, die haben eigentlich von nichts eine Ahnung, aber die sind bereit, sich auf die Suche zu machen. Die sind bereit, ihren eigenen Horizont auch mal zu überschreiten. Einmal über die Grenze hinaus zu gucken, über den eigenen Tellerrand. Seit dem 10. Jahrhundert erst erscheinen diese Weisen auch als Könige. Man kann fragen, warum Könige? Wie kommt das? Vielleicht, um ihnen das Anstößige zu nehmen, denn Magier, Astrologen waren in der christlichen Kirche nicht immer so angesehen. Also vielleicht, um ihnen das Anstößige zu nehmen. Vielleicht kommt aber auch ein Text aus dem Jesaja-Buch mit ins Spiel, der traditionell zur Epiphanias-Liturgie dazugehört. Auch in unserer vorgeschlagenen Bibellese ist er der alttestamentliche Text. Wer heute Morgen vielleicht in die Herrnhuter Losungen geguckt hat, hat gesehen, Jesaja 60, alttestamentliche Lesung. Die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Und Könige, die standen im Mittelalter für ein bestimmtes Herrscherideal. Ein König sollte eben nicht wie Herodes nur auf den eigenen Machterhalt bedacht sein, oder gibt es ja heute auch prominente Beispiele, sondern im Gegenteil dem schutzlosen Menschen dienen. Aus dieser Geschichte sind wahrscheinlich vor allem drei Szenen sehr bekannt. Die erste, die Reiseszene. Drei Männer unterwegs auf ihren Kamelen suchen den Weg, immer den Stern fest im Blick. Manchmal irren sie umher und folgen aber unbeirrbar immer dem Stern. Menschen mit einer Vision. Die wissen, was sie wollen. Ist ja auch nicht immer so einfach. Aber das sind Leute, die wissen genau, was sie wollen. Beeindruckend, finde ich. In der zweiten Szene erschrecken sie ungewollt König Herodes. Der hört von seinen Experten die Verheißung des Propheten Micha, dass in Bethlehem Israels Befreier geboren werden soll. Und dagegen schmiedet er jetzt seinen Mordkomplott. Die Frage der Weisen an Herodes hat also katastrophale Folgen. Wir kennen vielleicht den Kindermord von Bethlehem. Können wir auch im Zusammenhang dieser Geschichte finden. Die berühmteste Szene ist vielleicht die, wo die Weisen anbetend vor dem Kind in der Krippe knien und ihre Geschenke austeilen. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Die weisen Könige beugen sich vor Gottes Größe, die in diesem kleinen Säugling in der Krippe von Bethlehem liegt. Der große Gott ganz klein. Und die weisen Könige gehen auf die Knie. Und dann gibt es die letzte Szene in dieser Geschichte. Und ich glaube, die ist vielleicht am wenigsten bekannt. Und dazu gibt es jetzt ein Bild. Dieses Bild stammt aus Burgund in Frankreich, von einer Kathedrale dort, in Autun. Im 12. Jahrhundert haben Künstler das Portal und die Kapitelle dieser Kathedrale mit biblischen Szenen versehen. Und eines der Kapitelle zeigt diese Weisen als Könige, wie sie unter einer Decke liegen und schlafen. Mich rührt dieses Bild seit vielen Jahren an. Und ich möchte Sie fragen, wovon träumt ihr denn da? Was ist das, was euch bewegt? Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Ich finde, das wirkt paradox, diese Könige gemeinsam unter einer Decke, ein bisschen komisch fast, wie sie auch zur Nacht noch die Krone aufbehalten. Tut doch weh, wenn man dagegen stößt. Und so eng aneinander gekuschelt, unter einer gemeinsamen Decke, liegen sie da und träumen. Köstliche Szene. Also ich glaube, der Künstler hat auch irgendwie Humor gehabt in der Art und Weise, wie er die Waisenkönige darstellt. Und Träume sind ja nicht immer Schäume. Sie helfen uns auch dabei, unsere Erfahrungen zu verarbeiten und den Sinn unseres alltäglichen Erlebens vielleicht etwas besser zu verstehen, sozusagen auf der eine Ebene tiefer zu gucken, von der bewussten auf die unbewusste Ebene zu rutschen, nachts im Schlaf und alles mal sozusagen sich sacken und sortieren zu lassen, was den Tag über so passiert ist. Und die haben eine Menge erlebt, die drei. Wenn wir an die Szenen vorher denken, erst die mühevolle Reise mit der Sucherei und dann diese merkwürdige Begegnung mit Herodes und seinen Experten und dann diese ganz besondere Begegnung mit dem menschgewordenen Gott in der Krippe. Träume helfen dabei, die Erfahrungen zu verarbeiten und ihren Sinn besser zu verstehen. Und in der Bibel hat dieser Traum, wie auch manche anderen, noch eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Das haben nicht alle Träume. Aber die Geschichte von Gottes Bund mit den Menschen ist auch von Träumen geprägt. Schon die Geschichte Israels zeigt das. Da gab es manche bekannte Träumer. Jakob, der von der Himmelsleiter träumt, nachdem er sozusagen mit Mutters Segen von zu Hause abgehauen ist, weil der Bruder ihm an den Kragen will. Und zum ersten Mal eine Gottesbegegnung hat. Und die Engel rauf und runter klettern, sieht im Traum. Oder Josef, der von seiner Rolle beim Überleben seines Volkes träumt, auf so bizarre Art und Weise, dass er eine ganze Menge Schwierigkeiten hat. Und sich ganz erst am Ende herausstellt, dass es doch ein guter Weg war, den er gegangen ist. Auch der neue Bund in Jesus Christus wird eingeleitet von einer Traumserie. Hier bei den Weisen und dann auch bei Josef. Auch die Mission in Europa. Paulus träumt davon, dass er rüberkommen soll nach Europa. Und wir müssen fragen, wozu dient der Traum? Wie redet Gott durch den Traum? Ich finde, das Wichtigste ist, dass Gott etwas von seinem Wesen zeigt im Traum und von seiner Haltung, seinem Willen. Was Gott grundsätzlich will, er will das Heil und das Leben der Menschen. Das will er schützen und fördern. Und deshalb lässt er seine Leute etwas träumen, wie hier die weisen Magier. Die Weisheit dieser Magier, dieser Könige, liegt vor allem darin, dass sie sich auf den Weg und auf die Suche gemacht haben. Dass sie offen sind für neue Erfahrungen mit Gott, für die Begegnung mit ihm. Und das zeigt sich auch hier in diesem Bild, wo die schlafenden Könige unter einer Decke stecken. Ein König hat im Traum die Augen offen. Ein Engel zeigt ihm den Stern. Nachdem sie Jesus gefunden haben mit Hilfe des Sterns, geht es jetzt darum, dass sie all das, was sie erlebt haben, auch mit Blick auf den Stern dauerhaft verstehen und beherzigen. Damit das keine einmalige Erfahrung bleibt, sondern damit das Erlebte in ihnen Wurzeln schlagen kann, ihnen sozusagen in Fleisch und Blut übergeht. Wir sagen heute, damit sie das integrieren in ihrem Leben. Damit das nicht nur ein Event bleibt, was vielleicht schön und besonders war, sondern das soll Wurzeln schlagen in ihnen. Was sie an der Krippe erlebt haben, das soll nun mit Hilfe des Traums in Fleisch und Blut übergehen und zu einer neuen Haltung werden. Und ein dritter Gedanke, wenn ich mich von etwas berühren lasse, wie ist das? Ob mich ein Erlebnis wirklich dauerhaft beeinflusst, ob es mich existenziell trifft und bewegt, das hängt auch davon ab, ob ich mich selbst als verletzlich erfahre, ohne dabei verletzt zu werden. Das Besondere, was die Könige hier erleben, ist, sie erfahren sich selbst als verletzlich, ohne verletzt zu werden. Adorno hat mal gesagt, geliebt wirst du, wo du dich schwach zeigen darfst, ohne Stärke hervorzurufen. Und die Weisen begreifen das Evangelium vom verletzlichen Gott, weil sie selbst verletzlich sind. Sie verstehen, so wie wir hier schutzbedürftig und verletzlich miteinander unter der Decke liegen, so steckt seit seiner Geburt im Stall von Bethlehem Gott mit den Menschen unter einer Decke. Mit den Verletzlichen ganz besonders. Mit den Müden, mit den Frierenden, mit den Einsamen, mit allen verletzlichen Menschen. Mit den Flüchtenden, mit den Hungrigen, mit denen, die Probleme haben, gleich welcher Art. Gott solidarisiert sich mit den Menschen, indem er selbst verletzlich wird, im Kind in der Krippe. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Und das spüren die weisen Menschen genau hier, wo sie selbst so verletzlich unter der Decke liegen und sich entscheiden müssen, welchen Weg sie einschlagen, wie es jetzt weitergeht nach dieser tollen, beeindruckenden Erfahrung. Und da gibt es genau in der Mitte des Bildes eine Stelle, die mich besonders anspricht. Der ausgestreckte Finger des Engels berührt die Hand des Königs und ich stelle mir vor, unendlich zart und behutsam. Vielleicht so, wie Eltern ihre schlafenden Kinder streicheln, ohne sie zu wecken. Wenn uns jemand so berührt, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Dann können wir uns sogar überzeugen lassen. Anders als beim Befehl des Herodes mit der versteckten Drohung. Wenn uns jemand so berührt, dann lassen wir uns auch auf einen neuen Weg ein. Zumindest mal probehalber. Und der so angerührte König hat die Augen auf, sodass er sieht, ja, worauf es ankommt. Das Hilflose zu schützen. Das Kind in der Krippe, genauso wie jeden Menschen. Einen anderen Weg, den gilt es zu gehen. Einen anderen Weg gehen, das heißt auch, es geht auch um die Frage nach der Wahrheit, nach dem richtigen Handeln. Man könnte ja fragen, ob die Weisen nicht zu Herodes hätten zurückgehen müssen. So als brave Bürger, denen ein Befehl aufgetragen wurde, hätten sie nicht zumindest schon aus Loyalität gegenüber dem regierenden Gastgeber den wahren Aufenthalt des Kindes mitteilen müssen? Aber hätten sie damit wirklich die Wahrheit gesagt? Oder nur eine Richtigkeit? Nein, sie hätten nicht die Wahrheit gesagt. Wahrheit ist, wie Dietrich Bonhoeffer in seiner Ethik sehr klar beschreibt, ein Beziehungsbegriff. Es geht nicht darum, einfach Tatsachen mitzuteilen. Es kommt immer darauf an, wem ich was in welchem Kontext sage und was ich damit auch bewirke. Den Weisen ist klar, auf keinen Fall dürfen wir Herodes etwas sagen. Das wäre des Kindes Tod. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Alleine schon deshalb, um das Kind zu schützen. Dieser Traum hilft den weisen Königen zu unterscheiden, was dem Leben dient und was dem Leben nicht dient. Und das bedeutet an dieser Stelle auch politischen Ungehorsam. Es geht darum, das Leben zu schützen. Und dafür ist allemal Ungehorsam angesagt. Ich glaube, wir sind heute noch genauso wie damals die Weisen herausgefordert, zu unterscheiden, was denn dem Leben dient in Politik und Gesellschaft und ebenso auch in Theologie und Seelsorge. Und ich finde beides gar nicht so leicht. Im Zeitalter von Fake News müssen wir bei AfD, bei Elon Musk und Trump im Populismus die Menschenfeindlichkeit entlarven. Und auch manche theologischen Gedanken und seelsorglichen Ratschläge dienen, auch wenn sie sich noch so geistlich geben, nicht unbedingt dem Leben. Hier sind wir herausgefordert, wie damals die weisen Könige, zu unterscheiden, was denn dem Leben dient. Das Evangelium vom menschgewordenen Gott ist auch immer bedroht. Es gibt Herodisse in der Welt, Feinde des Lebens, und manchmal auch in unseren Köpfen und Herzen Feinde, die das Leben des Kindes in uns bedrohen. Und manchmal brauchen auch wir die Weisheit, um heimlich einen anderen Weg zu nehmen. Und wenn uns dafür die Augen aufgehen, dann werden die Herodisse in dieser Welt ihre Macht verlieren. Dieses weise Entscheiden für einen anderen Weg wird erst möglich durch genaues Hinhören und Zuhören. Was den Weisen aus dem Morgenland im Traum einer Nacht klar wird, ist sozusagen im Zeitraffer erzählt. In der Regel brauchen wir viel mehr Zeit für solche Prozesse und dürfen nicht darauf hoffen, durch einen schönen Traum schon alle Lösungen zu haben. In der Regel brauchen wir mehr Zeit, in denen wir uns vom Engel Gottes berühren lassen und dann andere Wege finden, vorbei an den Mächten von Tod und Verzweiflung. Ich wünsche uns immer wieder den Engel, der uns behutsam anrührt und die Augen öffnet, dass wir den Stern sehen und auch den Mut bekommen, andere Wege zu gehen. Und ich wünsche dir, dass du mit den dir anvertrauten Menschen unter einer Decke stecken kannst, dass du den Boten Gottes erkennst, wenn er sich in dein Leben einmischt. Und dass du bereit bist, andere aufzuwecken und, wenn es nötig ist, dass dir und euch der Stern von Bethlehem auch einen anderen Weg ausleuchtet, den du dann gehen kannst. Amen.
Wir sind gekommen, um dich anzubeten. Wir sind gekommen, um Gott anzubeten, weil er derjenige ist, der uns begegnen will und auch in der Anbetung, auch in dem wir ihn anschauen. Wir beginnen mit dem ersten Lied und wem es möglich ist, kann gerne dazu aufstehen.
Sehnsucht aufzuwecken, uns von fern und von nah. durch Gnade steh ich hier. Vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewig lieb. Will mich mein Herz erneut verdammt und Satan flößt mir Zweifel ein, hör ich die Stimme muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft und deine Seele ewig schützt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen
gesprochen. Heilige, du sitzt auf dem Thron, zu deinen Füßen fühle ich mich wohl. Knien vor deinem Thron,
staunend singe ich zu dir, du bist.
Ein heiliger Gott. Und du, der heilige Gott, bist zu uns gekommen. Du bist Mensch geworden. Du bist derjenige, der uns begegnet ist. Du bist der, der die Tür geöffnet hat, damit wir dich erkennen können. Du, der heilige Gott. Und dich wollen wir anbeten, weil du bist, der du bist. Und Jesus lädt uns ein, an den Tisch seiner Gnade zu kommen, bereitet mit Brot und mit Wein. Wir dürfen hinkommen, wir dürfen ankommen, wir dürfen in Brot und Wein schmecken und erleben, was Jesus für uns getan hat. Und Jesu Einladung gilt jeden Tag neu.
Kommt an den Tisch seiner Gnade, bereitet mit Brot und mit Wein. Ihr, die ihr hungert und dürstet, lasst euch auf sein Angebot ein.
Folgt der Einladung Jesus, ergreift die durchbohrte Hand. Esst von dem Brot der Erlösung, trinkt von dem Blut des Lammes. Kommt an den Tisch deiner Gnade, bereitet mit Brot und mit Wein.
Wir wollen jetzt gemeinsam Abendmahl feiern und dazu sind alle eingeladen, die Gemeinschaft mit Jesus haben wollen. Wir feiern das Abendmahl bei uns so, dass es an drei Tischen im Raum alkoholfreien Traubensaft und Brot gibt und jemanden, der das Abendmahl austeilt. An diesem Tisch hier vorne, da gibt es nochmal einen Extrateller mit glutenfreies Brot. Ihr könnt jeweils Grüppchen von 8 bis 12 Leuten an einem Tisch sein. Wenn ein Grüppchen fertig ist, kommen die nächsten und das machen wir so lange, bis alle, die wollen, das Abendmahl nehmen können. Ich lese uns nun die Einsetzungsworte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, die Verse 14 bis 20. Als die Stunde gekommen war, legte er sich mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen: Mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen und teilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Kommt und sehet und schmeckt, wie gütig der Herr ist. Amen. Ich möchte noch herzlich einladen, gleich nach dem Gottesdienst noch etwas hier zu bleiben. Ich war vorhin mal kurz unten an der Küche vorbeigegangen vor dem Gottesdienst. Es duftete nach Kaffee. Also nehmt gleich eine Tasse Kaffee, Tee oder ein kaltes Getränk oder bleibt einfach noch hier, dass wir noch Gemeinschaft haben. Wenn du mit jemandem beten möchtest, wenn du das Bedürfnis hast, zusammen mit jemandem zu beten, ist das kein Problem, weil gleich hier vorne vom Gebetsteam Leute für dich zur Verfügung stehen. Wenn du dich an das Seelsorgeteam wenden möchtest, haben wir hinten am Tisch gleich auch einen Mitarbeiter des Seelsorgeteams, den kannst du ansprechen. Ansonsten möchte ich jetzt das Gebet unseres Herrn sprechen und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Das ist von alleine. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich.
Schön, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag. Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen.